2004 wurde auf der Ars Electronica eine interessante Anekdote vorangestellt, oder wurde der Ars Electronica eine interessante Anekdote vorangestellt, die ich gleich zu Beginn zitieren möchte. Gerfried, du verzeihst es mir, dass ich mich auf 2004 beziehe. Das Festival, das sich in jenem Jahr dem Thema Timeshift, die Welt in 25 Jahren, stellte, berief sich auf niemand Geringeres als Frank Lloyd Wright. Ich zitiere: Ich werfe den verdammten Rückspiegel aus dem verdammten Fenster, weil ich nicht wissen will, woher ich komme, sondern wohin ich fahre. Soll der amerikanische Architekt einmal in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gesagt und dabei tatsächlich den Rückspiegel des Autos abgebrochen und zum Fenster hinausgeworfen haben. Mich hat damals dieses Zitat und seine prominente Platzierung erstaunt, hatte ich doch gerade meine Doktorarbeit mit dem Titel Objects in the Mirror May Be Closer Than They Appear, die Avantgarde im Rückspiegel, erfolgreich verteidigt. Nachträglich fand ich sogar ein passendes Foto von Alexander Rodchenko aus dem Jahr 1929, das den Künstler zusammen mit einem Pfeife rauchenden Mann, dem Chauffeur, im Rückspiegel eines durch Moskau fahrenden Autos zeigt und so eine fast unheimliche Antwort auf Frank Lloyd Wrights Statement darstellt. Besagte Doktorarbeit mit dem Titel Die Avantgarde im Rückspiegel untersuchte einen Paradigmenwechsel in der Rezeption der historischen Avantgarde in medienkünstlerischen oder künstlerischen Projekten der 80er und 90er Jahre in Osteuropa, genauer in Ex-Jugoslawien und Russland. Dieser Wandel im Verhältnis zur historischen Avantgarde lässt sich beschreiben als weg von einer Avantgarde unter Verdacht, nämlich aufgrund der ideologischen Verstrickungen im 20. Jahrhundert, Teilnahme an der Russischen Revolution vor allen Dingen, hin zu einem Interesse für die utopischen Technologiefantasien der historischen Avantgarde. Der Grund für diesen Paradigmenwechsel liegt, so meine These, im veränderten Verhältnis zum Begriff der politischen wie künstlerischen Utopie. In den 80er Jahren zeichnet sich die Rezeption sowohl im sowjetischen Postutopismus, das ist ein Begriff von Boris Groys, dazu gehören zum Beispiel Ilya Kabakov und Erik Bulatov oder Koma und Melamed, als auch in der jugoslawischen Retro-Avantgarde, hier vor allen Dingen das Künstlerkollektiv Neue Slowenische Kunst und mit zum Beispiel Laibach und Irwin, durch ein, wie ich es genannt habe, diskursarchäologisches Interesse an potenziell totalitären Elementen der Avantgarde aus. Zentral hierfür das Buch von Boris Groys, 88 in Deutschland erschienen, Gesamtkunstwerk Stalin, wo er diese These aufstellt, dass sich im totalitären Gesamtkunstwerk die Ideale der Avantgarde verwirklicht hätten und dafür halt für eine bestimmte Künstlergeneration in Moskau spricht. Seit Beginn der 90er Jahre nun lässt sich eine signifikant veränderte Rezeption der historischen künstlerischen Avantgarde in Projekten junger Künstlerinnen und Künstler aus dem östlichen Europa feststellen. Die Utopien der Avantgarde werden im von mir sogenannten Retro-Utopismus, also ich lehne mich dann an diese beiden vor mir schon existierenden Begriffe an, Retro-Utopismus, dazu zähle ich Marco Pelihan, Vadim Fischkin, nicht mehr primär mit totalitären Tendenzen gleichgesetzt, sondern sie werden jetzt vor allem auf ihre medientechnologischen Projektionen und Entwürfe durchgesehen. Diese wurden nicht nur von einzelnen Avantgarde-Künstlern und Theoretikern, wie zum Beispiel Wladimir Chlebnikov, Bertolt Brecht, sondern auch von Wissenschaftlern und Ingenieuren, wie zum Beispiel Nikola Tesla und Hermann Potocznik-Nordung, am Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt. Vielleicht ein Hinweis für Wolfgang Hagen, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, der besagte Nordung. Auf den besagten Nordung geht übrigens das Design der um ihre eigenen Achse rotierenden Raumstationen in 2001 zurück. Der hat 29 ein Buch veröffentlicht in Berlin auf Deutsch mit dem Titel Probleme der Befahrung des Weltraums, der Raketenmotor. Ich habe auch ein Bild da, also ich kann es gleich nur zum Schluss nochmal zeigen. Bitte, für das Kubrick-Seminar dachte ich so. In den 90er Jahren wird in künstlerischen Projekten somit ein verstärktes medienarchäologisches Interesse für frühe utopische Technologiefantasien der Avantgarde wahrnehmbar, das symptomatisch für ein signifikant verändertes Verhältnis zur Utopie bzw. zum Utopischen ist. Das Utopische löst sich von seinem eindeutigen oder eindeutig negativen, da politisch totalitären Beigeschmack und wird wieder verstärkt positiv politisch konnotiert, das heißt als emanzipatives oder auch visionär gespinsthaftes Potenzial verstanden. Das Interesse der Künstlerinnen und Künstler gilt dabei den uneingelösten Technikutopien der historischen Avantgarde, die zugleich, und das wird Dieter Daniels bekannt vorkommen, die Kehrseite der realisierten Antizipationen der historischen Avantgarde sind. Das heißt, die Künstler interessieren sich für das, was nicht realisiert worden ist, was ja die Kehrseite dessen ist, was sich letztendlich in den Massenmedien realisiert hat. Und da kommen wir wieder zu diesem Gegensatz hin, der sich ja schon mehrfach hier thematisiert hat. Dieser Rückblick auf die potenziellen, weil nie realisierten Zukünfte von Medien, auf die vergessenen Seitenarme der Technologiegeschichte, auf die Ideen, Konzepte und Visionen, die im technologisch Imaginären verblieben sind oder ganz einfach von der technischen Entwicklung ausgeschieden worden sind, also dieser Rückblick auf die ungewordenen, im potenziellen verbliebenen Zukünfte ist dabei jedoch kein, und das ist wichtig, kein nostalgischer. Diese retrospektive, medienarchäologische Utopieschau, die Siegfried Zielinski eine, ich zitiere, Bewegung in die Tiefenzeit medientechnischen Denkens und Operierens nennt, reaktiviert vielmehr vergangene Potenziale und wird so zu einem Korrektiv gegenwärtiger und zukünftiger Entwicklungen. Ich möchte das nun an einem Beispiel verdeutlichen. In der Ankündigung hatte ich angekündigt, dass ich über 6 Projekte spreche, was natürlich angesichts der Zeit vollkommen utopisch ist, meinerseits. Deswegen werde ich mich nur auf ein Projekt konzentrieren, weil es hier zentral um Radio geht, beziehungsweise um einen erweiterten Begriff von Radio oder Augmented Space. Und zum anderen, weil dieses Beispiel sehr deutlich macht, dass es bei den Projekten, die mich da interessieren, nicht um ein Illustrieren oder bloßes Zitieren von Geschichte geht, sondern um ein genuines Wiederaufgreifen und Weiterentwickeln loser Fäden. Das Makrolab des slowenischen Künstlers Marko Pelhan wurde erstmals zur Documenta 10, 97 in Kassel aufgebaut, operierte Anfang 2000 an der Westküste Australiens, im Frühsommer 2002 in Schottland und von Juni bis Dezember 2003 auf der Insel Camp Alto bei Venedig. Beim Makrolab handelt es sich um eine autonome Forschungs-, Arbeits- und Wohneinheit, die mithilfe von allerlei technischem Gerät und wechselnden Forscherteams die Topographie der Signale im gesamten elektromagnetischen Spektrum kartografiert, als eine Art privates Echelon-System. Das Labor ist ausgerüstet mit riesigen Sende- und Empfangsantennen, die verschiedene Signalbereiche erfassen und dort zirkulierende Datenströme, wie zum Beispiel private Telefongespräche, satellitengesteuerte Navigationssysteme und militärische und wirtschaftliche Kommunikation aufzeichnen können. Das Makrolab, das als 10-jähriges Forschungsprojekt konzipiert wurde, wird abseits großer Städte oder Ausstellungen an möglichst abgelegenen Orten aufgebaut und wird ab 2007, also ab diesem Jahr, permanent in der Antarktis installiert. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Pelhan verfolgt in diesem Projekt eine Strategie, die er Insulation, Isolation, Isolierung, Isolation nennt. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus vollkommener physischer Isolation bei gleichzeitiger totaler medialer Vernetzung mit der Außenwelt. Dies soll nach außen eine bessere Beobachtung der Signalströme ermöglichen und nach innen die Kommunikation zwischen den Besatzungsmitgliedern intensivieren. Pelhans These ist, dass wenige Individuen in einer solchen intensiven Isolierung mehr, er nennt es evolutionären Code, produzieren können als große politische Bewegungen. Das hier geschilderte Elitemodell einer isolierten kleinen Forschergruppe bleibt einerseits durch seine suggerierte Vorbildfunktion für die Gesellschaft als Ganzes seltsam ambivalent, um es freundlich zu sagen. Andererseits entsteht durch die Insulation, Isolation auf dem Mikrolevel des Makrolab eine spezifische Subjektivität, eine Affective Sociality, die das Makrolab, so Kojo Eshun, von der Sterilität der meisten Projekte unterscheidet, die Wissenschaft und Kunst miteinander verbinden. Unter evolutionärem Code versteht Pelihan die experimentelle Erforschung und Entwicklung von Strategien und Verhaltensweisen in gegenwärtigen und zukünftigen Gesellschaften, die zunächst in der Laborsituation des Makrolab getestet werden, um später im alltäglichen Leben eingesetzt werden zu können. Genau hier liegt das utopische Potenzial des Makrolab. Es geht zunächst um eine Bewusstmachung des Raums elektromagnetischer Wellen. Daniel Gehtmann nannte das ja den Heaviside-Raum des immateriellen Datenraums, der sich wie eine neue Dimension über den materiellen Raum legt. Der zweite Schritt besteht in einer Verdeutlichung der in dieser Datensphäre vorhandenen antagonistischen Machtinteressen, einschließlich ihrer Strategien des Datensammelns, der Überwachung und Kontrolle. Gegen diese Strategien hat das Makrolab, dies ist der dritte Schritt, seine Taktik der Counter-Surveillance entwickelt. Diese Taktik besteht in der Umdrehung bzw. in der Öffnung und Zugänglichmachung von Techniken oder Technologien, die normalerweise nur von institutionellen, staatlichen oder privatwirtschaftlichen Stellen betrieben werden können. Das Makrolab ist Bestandteil einer Projektserie, die Marco Pelihan mit einigen Mitstreitern seit 1994 unter dem Titel Ladomir Faktura durchführt. Ladomir Faktura bezieht sich, so Pelihan, auf die aus den Werken Velimir Chlebnikows, und ich zitiere Pelihan, aus den Werken Velimir Chlebnikows gewonnenen Erkenntnisse, seine mathematischen Arbeiten über Zeit und Geschichte, als auch auf seine Sprachforschung sowie seine Gedichte und literarischen Werke. Velimir Chlebnikow ist einer der wichtigsten Vertreter des russischen Futurismus. Der Titel des Projekts, also Ladomir Faktura, enthält sowohl eine direkte Anspielung auf Chlebnikows 1920 veröffentlichtes Poem Ladomir, das nach Chlebnikow das universelle Reich der Zukunft beschreibt, als auch einen Hinweis auf eines der zentralen künstlerischen Verfahren, das die russischen Formalisten formuliert haben, die Faktura, die Faktur. Pelihan selbst benutzt den formalistischen Begriff der Faktur, ich zitiere, as a technical designation of the method of work which is struggling to give a sensorial and tactile quality to abstract elements in art and science. Sie bezeichnet also eine Methode, mittels welcher Pelihan taktile, sinnlich wahrnehmbare Oberflächen für unsichtbare, von immateriellen Datenströmen durchzogene Kommunikationsräume schafft. Ich gehe an anderer Stelle ausführlich auf diese Begriffe ein, die man sehr schön miteinander zusammenlesen kann, den formalistischen Begriff der Oberfläche und auch der Faktura und auch den Begriff des Interface, aber das lasse ich hier weg. Velimir Chlebnikow beschreibt in Ladomir von 1920 ein Zukunftsszenario, das durch Kriege und die Zerstörung der alten und die Schaffung einer neuen Ordnung entsteht. Chlebnikows Wissenschaft des Einzelnen ist ein Begriff von ihm, unter der eine Art von Synästhesie abstrakt wissenschaftlicher und taktil sinnlicher Prozesse versteht, ist ein Trainings- und Teststadium für die Kontaktaufnahme oder für eine Kontaktaufnahme mit dieser neuartigen Umgebung. Laut Chlebnikow spielen drahtloser Funk und drahtlose Kommunikation eine wichtige Rolle für die Erkundung neuer Zeit- und Raumkonzepte. Der Einzelne muss Erfahrungen in dieser neuen Raumzeit machen und wissenschaftlich über die sich verändernden Konstellationen von Harmonie, altrussisch Lat, und Frieden bzw. Welt, russisch Mir, also Lat, O, Mir, reflektieren. Hierfür ist, wie Marco Pelihan 94 schreibt, die Strategie der Insulation, Isolation von zentraler Bedeutung. Es geht darum, den Einzelnen in einer Situation intensiver Isolierung mit zeitgemäßen Interfaces auszustatten, die es ihm ermöglichen, sich in zunehmend durch immaterielle, informatische oder informatorische Strukturen geprägten Räumen zu orientieren. Marco Pelihan geht es in seiner Beschäftigung mit Chlebnikow um die Heraushebung zentraler Begriffe und Ideen des russischen Futuristen. Darunter fallen unter anderem Chlebnikows Betonung der positiven Auswirkungen des Einsatzes neuer technischer Medien, wie zum Beispiel des Radios, auf ein globales Bewusstsein, unter anderem in seinem Text Radio der Zukunft von 21. Seine Betonung der Bedeutung der Dimension der Zeit bzw. der Zeitachse für eine zukünftige raumzeitliche globale Ordnung. Seine mathematischen Forschungen, äußerst spannend, relativ wenig rezipiert eigentlich, was der zum Bereich der Mathematik geschrieben hat. Sowie seine Vorstellung von einer universalen Sprache, der sogenannten Sternensprache, deren Konstruktion sich der futuristische Dichter von 1915 bis zu seinem frühen Tod 1922 widmete. Ein weiteres Beispiel, und dann komme ich zu einem Abschluss. Ein weiteres Beispiel in Lebedia Budushchevo, also das Lebedia der Zukunft, spricht Chlebnikov von sogenannten Himmelsbüchern, die er als hohe weiße Mauern oder Wolken beschreibt, auf welche die neuesten Nachrichten projiziert werden und die so an, ich zitiere, große am schwarzen Himmel aufgeschlagene Bücher erinnern. Projiziert werden, ich zitiere weiter, Neuigkeiten vom Erdball, das Geschehen in den Vereinigten Staaten von Asien, diesem mächtigen Bund aus Schaffensgemeinschaften, Gedichte, die plötzliche Eingebung eines Mitglieds, wissenschaftliche Neuigkeiten, Nachrichten von lieben Anverwandten, Verordnungen der Ratsversammlung. Zitat Ende. Marco Pelihan verwendet Chlebnikovs poetischen Begriff der Himmelsbücher als eine Metapher für die zu Chlebnikovs Zeiten erst im Aufbau befindliche immaterielle Welt der Signale, für die unsichtbaren Funkverbindungen, die heute über militärische und zivile Kommunikationssatelliten am Himmel laufen und deren aufgeschlagene Seiten, so Pelihans Forderung, nicht nur für Geheimdienste lesbar sein sollten. Es ist die Schaffung eines umfassenden, holistischen Systems, das das Werk Chlebnikovs für Pelihan so interessant macht. Für ihn ist die Entwicklung eines solchen komplexen und interdisziplinären Systems heute die einzig mögliche Form, um den neuartigen, immateriellen Kommunikationsräumen angemessene Sinnesorgane bzw. metabolische oder maschinische Interfaces auszubilden. Dabei geht es Pelihan, und das habe ich am Anfang ja betont, nicht um eine simple Anwendung oder Umsetzung oder gar eine Illustration von Chlebnikovs Ideen. Vielmehr ist es dessen interdisziplinäre Denkweise, die ihn heute in einer Zeit erneuter, großer, tektonischer Bewegungen, das ist ein Begriff von Chlebnikov, so aktuell erscheinen lässt. Neben Chlebnikov spielt auch Nikola Tesla eine zentrale Rolle in Pelihans Arbeit. In einer Reihe von gemeinsamen Performances, die Marco Pelihan und Carsten Nicolai seit 1997 durchführten und dann ein paar Jahre darauf auch, geht es um die Ideen des serbischen Ingenieurs und Erfinders, der 1884 in die Vereinigten Staaten emigrierte und dort, so Eric Davis, um 1900 zum, ich zitiere, Ultimate Visionary Crank wurde. Nicht zuletzt, weil Tesla als erster die Idee einer globalen drahtlosen Ausstrahlung bzw. Kommunikation propagiert hatte, wird er im Kontext medienkünstlerischer Projekte in letzter Zeit verstärkt neu entdeckt. Heidi Grundmann hat gestern Abend schon auf einige dieser Projekte hingewiesen, zum Beispiel Project Broadcasting Dedicated to Nikola Tesla, Zagreb 2002, Electromagnetic Bodies von Nina Ziglady, das war, glaube ich, vor 2 Jahren, und mir ist dazu noch eingefallen der Film von Craig Baldwin, Spectres of the Spectrum aus dem Jahr 2000, der unter anderem sich auch mit Tesla als zentraler Figur beschäftigt. So, ich komme zum Schluss. Der historische Index der Bilder sagt nicht nur, so schreibt Walter Benjamin in den Aufzeichnungen, die als Konvolut N bekannt geworden sind, dass sie einer bestimmten Zeit angehören. Er sagt vor allem, dass sie erst in einer bestimmten Zeit zur Lesbarkeit kommen. Zitat Ende. Ausschlaggebend für das erstarkende Interesse an den historischen Wurzeln der neuen Medientechnologien war sicherlich die in den 90er Jahren einsetzende massenhafte Nutzung des Internet und anderer neuer digitaler Medien, die im östlichen Europa, ich beziehe mich in meinem Vortrag wirklich auf Osteuropa, die im östlichen Europa mit politischen und gesellschaftlichen Transformationsprozessen einherging. Die künstlerische Hinwendung auf die Vergangenheit technischer Systeme zielt allerdings nicht einfach darauf ab, teleologisch die historische Gewordenheit dessen zu bestätigen, was heute ist. Eher im Gegenteil. Vielmehr, und ich komme auf den Anfang meines Vortrags zurück, gilt das medienarchäologische Interesse zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler den eben uneingelösten Technikutopien der historischen Avantgarde, die zugleich eben diese Kehrseite der realisierten Antizipationen sind. Das ist, wie gesagt, das hat Dieter Daniels in seinem Kunst als Sendung mal sehr schön formuliert. Dieser Rückblick auf die potenziellen, weil nie realisierten Zukünfte von Medien, auf die vergessenen Seitenarme der Technologiegeschichte, auf die Ideen, Konzepte, Visionen, die im technologisch Imaginären verblieben sind, ist dabei, was ich zu Anfang schon sagte und wie ich hoffe, an dem Beispiel klargemacht zu haben, eben kein nostalgischer. Eine solche medienarchäologische Utopieschau künstlerischer Art, muss ich dazu fügen, reaktiviert vielmehr vergangene Potenziale, extrapoliert deren Zukunftspotenzial und wird so zu einem Korrektiv gegenwärtiger und zukünftiger Entwicklungen. Künstler mit Rückspiegel, wie zum Beispiel Marco Pelihan, sind mit ihrer künstlerisch-experimentellen Suche nach widerständigen Praktiken im technologisch-imaginären Vorreiter für eine, würde ich mal behaupten, noch ausstehende systematische Erforschung einer Medienarchäologie Osteuropas. Ich finde es eigentlich relativ erstaunlich, dass es in diesem Bereich noch nicht so wahnsinnig viel gibt. Und ich fände es persönlich sehr interessant, wenn da mehr entstehen würde. So, ja, vielleicht soweit von meiner Seite. Vielen Dank.